Achtung Leute, hier kommt Folge 100 von Ich glaube, es hackt. Dem IT-Sicherheits-Podcast überhaupt im deutschsprachigen Raum. Für alle. Oh, außer für Nerds. Aber jetzt schnallen Sie sich an und sperren Ihre Lauscher auf. Hier kommt Folge 100. Applaus, Applaus,
ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Folge 100. Hier müssen wir so einen Trommelwirbel machen. Ja. Geht das? Ich weiß nicht. Hättest du gedacht, dass wir 100 Folgen schaffen mit dem Podcast?
Also, dass wir das schaffen, hätte ich sehr wohl gedacht. Dass uns so viele Leute so lange zuhören, hätte ich ehrlich gesagt nicht wirklich Geld drauf gewettet.
Ja. Ist total geil. Es ist total irre auch zu sehen, dass die Höreranzahl nach wie vor steigt. Also wir haben angefangen vor fast 6 Jahren, ne? Und ja, am Anfang waren es, keine Ahnung, 50 Hörer oder so was bei den ersten Folgen. Was ja auch schon cool ist, weil wenn du überlegst, du hast da einmal die Woche oder alle 2 Wochen haben wir da released, glaube ich, hast du 50 Leute im Raum, die dir zuhören. Ist auch cool.
Ja, finde ich auch fantastisch. Und ich freue mich auch, dass es jetzt immer mehr werden. Ja, auch wenn wir noch weit weg sind von so von diesen Top-Podcasts, die da auch, sage ich mal, irgendwo dann im Fernsehen promoted werden oder sonst irgendwas. Ja. Das sind ja Zahlen, die sind weit, weit weg von. Also nicht, dass man jetzt glaubt, wir sind da irgendwie in den Zigtausenden, ist es nicht. Aber wir kratzen eigentlich jedes Mal die Tausender und übertreffen die so knapp, ne?
Genau. Also Phänomen. Bin ich auch wirklich immer wieder erstaunt und freue mich auch sehr, dass das Gelaber hier ein paar Leute interessiert. Also auch vielen Dank nochmal an die ganzen Hörer.
Siehst du die Luftschlangen, die jetzt hier gerade durch den Raum?
Ja, du hast dekoriert, ne? Extra schick gemacht, kurze Frage. Und dekoriert.
Hast du heute schon mal in dein Auto geschaut?
Ach, oh Gott, um Gottes Willen.
Nee. Nein, war Spaß. Nichts passiert.
Um Gottes Willen.
Dein Blick gerade, phänomenal.
Ich werde die Aufnahme der ersten Folge, beziehungsweise der ersten 4 Folgen, wir haben die am Stück aufgenommen, werde ich nie vergessen. Das war, ich glaube, so März, Februar, März oder sowas. Es war super kalt und wir haben in deinem Keller gesessen.
Hobbyraum nennt man Hobbyraum, das. Also ja. Keller ist was anderes bei uns. Das ist der Hobbyraum, ja.
Aber auch nicht beheizt, darauf will ich hinaus. Richtig. Wir hatten neben so eine hier an der Steckdose so einen kleine Heizung stehen.
Ja, das war so ein Heizlüfter war das.
Ja, genau. Und dann, weiß ich noch, ich mit der Jacke da gesessen und dann kam deine Frau, total nett, hat uns noch einen Spezi gebracht.
Du hättest einen Tee gebraucht, einen warmen,
ja? Ja, genau.
Mittlerweile gibt es da unten eine Heizung. Also ich habe das war auch ein Grund, wo ich gemerkt habe, Mensch, der ist ja ist so ein bisschen Werkzeugbank gewesen, weißt du, wo so ein Lötkolben von mir steht oder stand. Wie auch immer. Und jetzt ab und zu pennt dann jemand, der zu Besuch kommt da unten. Deswegen war eine Heizung schon wichtig. Ist zwar eine Elektroheizung, aber das heißt, der kleine Raum, der geht damit warm.
Die nächsten Aufnahmen, die wir da machen, die sind auf jeden Fall dann schon mal im Warm.
Ja.
Jetzt haben wir gesagt, Folge 100, wir machen, haben Besucher in dieser Folge. Und wir haben in dieser Folge keine Besucher, Tobi. Warum nicht?
Das liegt nicht daran, dass wir keine Hörer haben, die sich gemeldet haben. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir tatsächlich 4 Leute gefunden haben, die sich bereit erklärt haben, sage ich mal, oder gemeldet haben, mit uns zu sprechen. Und wir haben nach der ersten Aufnahme, als wir noch geplant hatten, mit jedem so 10, 15 maximal Minuten zu sprechen und das hier in die 100. Folge zu packen, wir haben dann fast eine Stunde mit dem ersten geredet und haben gemerkt, das geht nicht und wir machen es anders. Wir machen die 100. Folge, wir zwei heute mit ein bisschen Sekt und Shampoos und Luftschlangen im Hintergrund. Und die Folgen 101 bis 104 werden Hörerfolgen. Nämlich die 4 Leute, die sich gemeldet haben, kriegen jeder eine eigene Folge. Das ist nämlich sehr spannend, weil jeder hat so sein eigenes Thema mitgebracht und das war durchaus auch wert, nicht nur in 10 Minuten reingequetscht zu werden.
Genauso ist es. Die Leute haben sich alle gemeldet, bis auf einen. Den musste man zu seinem Glück zwingen, gell? Ja. Gell, Ivo? Aber es war trotzdem eine sehr, sehr spannende Folge. Und ich kann nur, also als kleinen Spoiler, wir hatten es ja angelegt, wie gesagt, für 20 Minuten. Danach nach einer Stunde haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir Stopp, weil das ist so lang. Und dann musste man nochmal einschalten, weil noch ein Thema mitgebracht hat, was so spannend war. Deswegen haben wir nochmal eingeschaltet. Also könnt ihr euch drauf freuen. Sehr, sehr interessante Folgen.
Ja, also insgesamt von den Themen her auch super. Wir reden über Autos, die telefonieren. Wir reden über Internet auf Kreuzfahrtschiffen. Wir reden über Busse im öffentlichen Personennahverkehr, die digitalisiert sind. Wir lernen was über unbekannte Joker bei Wer wird Millionär zum Beispiel.
Ja,
und das, über Präsentationsfähigkeiten, die besser nicht sein können.
Verrückter Mix. Also könnt ihr euch doch freuen, der Januar wird voll mit Informationen. Tobi, hast du einen Camcorder gehabt, so in den 90ern?
Ja, hatte ich. Den habe ich gekauft zur Geburt des ersten Kindes.
War das so mit Kassette? Welcher Hersteller, weißt du es noch?
Sony.
Ein Sony? Oh, okay. Ja. Aber nicht zufällig ein CCD TRV65, oder?
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber
also wenn es der ist, dann solltest du den mal raussuchen, weil der ist sehr, sehr viel Geld wert, weil okay. Mit dem kannst du durch Kleidung schauen.
Bitte was?
Ja, du kannst mit dem durch Kleidung schauen. Pass auf. Dieser Camcorder von Sony, der so Ende der 80er released wurde.
Moment, Ende der 80er bin ich gerade in die Grundschule gekommen, ja. Da habe ich noch nicht für die Geburt meines ersten Kindes einen Camcorder gekauft. Also der war es nicht, kann ich jetzt der schon sagen.
Schade. Der hat auf jeden Fall ein Nightshot-Feature gehabt. Also sprich eine kleine Infrarotlampe, mit der du nachts solche ja typischen Nachtaufnahmen machen konntest, wie du es halt kennst, so
ja.
Grün-Weiß,
ja,
genau. Schwarz-Weiß, so ja. Mehr oder weniger. So, dann haben sie aber ein bisschen gut gemeint mit diesem Feature, denn du konntest dieses Feature nicht nur bei der Nacht nutzen, sondern auch am Tag. Und du konntest am Tag, wenn du am Tag diesen Nachtmodus eingeschaltet hast, dann hast du erstmal gar nichts gesehen. Also alles hell, weiß, kannst gar nichts sehen.
Ja.
Klar. Ja. Also dann haben aber die Leute rausgefunden, hey, wenn wir da einen Filter vorne drauf schrauben und die Exposure, also quasi die Verschlusszeit ändern von diesem Feature, dann können wir da sehr wohl was sehen. Und du konntest mit diesem Feature, mit diesem Infrarotlicht, weil das so Infrarotlicht aufgenommen hat, tagsüber durch schwarze, enge Kleidungsstücke schauen.
Ist nicht dein Ernst. Das heißt, du hast gesehen, wie die Leute, was für Unterwäsche die Leute anhatten.
Genau, wenn sie welche anhatten. Genau. Also es geht nicht in allen Fällen. Also
stopp mal ganz kurz.
Schwarz und eng, muss es sein.
Stopp mal, erstmal. Punkt 1, ich gehe davon aus, dass du typischerweise Unterwäsche trägst.
Ja, kannst davon ausgehen.
Okay.
Ja.
Wenn du so spontan sagst, wenn du überhaupt welche trägst, also ob das so völlig normal. Ich hab jetzt Kopfkino, aber okay. Nochmal, also wenn du nur enge Klamotten, die schwarz waren,
genau.
Durch die konntest du durchschauen. Warum ist das so? Weil Infrarot eine andere Wellenlänge hat und offensichtlich durch dunkle Kleidung durchgeht.
Genau. Also es hat was mit dem Infrarotlicht zu tun, auf jeden Fall. Und ich habe ein Video gesehen, das verlinken wir auch, wo getestet wurde, dass man durch ein T-Shirt ein Tattoo erkennen konnte, zum Beispiel. Oder hat einer einen Test gemacht, hat ein Buch unter ein T-Shirt gelegt und du konntest das lesen. Also konntest du den Titel lesen vom Buch unter diesem T-Shirt mit diesem Mode. Also es ist schon sehr, sehr gut. Jetzt können wir davon ausgehen, Sony hat das aus dem Markt genommen, hat dann sofort einen Rückruf gestartet oder sowas. Ne? Haben sie nicht gemacht.
Ja, aber ich stelle mir gerade eine andere Frage. Wenn man das weiß und das schon so lange weiß, warum gibt es dann solche Gadgets nicht? Also jetzt mal unabhängig davon, dass das jetzt vielleicht auch nicht gewollt ist, aber es wundert mich, dass nicht zumindest auf, keine Ahnung, auf Temu, da gibt's ja auch ganz widerliche Sachen zu kaufen. Wenn ich da an diese Puppen denke, die in Frankreich aufgedeckt wurden, wo auch Leute in den Knast gegangen sind, also wo du Sexpuppen in Gestalt von Kindern bei Temu kaufen konntest, also auch wieder ein Grund, in diesem Online-Shop nichts zu bestellen, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn es nicht so Infrarotkameras gibt, um Leuten unter den Rock zu schauen.
Gibt's vielleicht. Also ich habe es jetzt nicht gesucht, kann das nicht bestätigen, dass es das nicht gibt. Also die Technologie ist bekannt, sage ich mal, seit Ende der 80er. Und ich muss mich entschuldigen, Ende der 90er war es, 98 war es, kam das raus und sie haben es aber nicht vom Markt genommen, dann haben sie keinen Rückruf gestartet, sondern haben einfach in der Version 2, sie haben die Lieferung gestoppt, dann haben dann eine V2 gemacht und in der V2 konntest du dann am Tag bei diesem Feature die Verschlusszeit nicht mehr ändern. Das heißt, du konntest dieses Feature nicht mehr freischalten sozusagen.
Wenn es draußen hell war.
Genau, die haben quasi ein Software, letzten Endes ein Software Block gemacht dafür.
Okay. Spannend.
Aber ganz interessant. Also das war mir so nicht bekannt. Bin ich drüber gestolpert und fand das sehr spannend. Und bestimmt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht in den typischen Shops sowas auch gibt, ja.
Ja, lass uns mal googeln. Wenn ich was finde, verlinke ich es in den Shownotes. Aber du weißt ja, dass ich so ein Freund von Übergängen bin.
Naja, Freund.
Ja, ich liebe das. Aber insbesondere Wortspiele. Und was du gerade erzählt hast, dass man durch schwarze Klamotten hindurchschauen kann, könnte man ja auch übersetzen mit Blackout.
Oh.
Und, jetzt merkst du, gell?
Alter Falter, Wahnsinn.
Ja, wie du mitbekommen hast, ist in Berlin jetzt gerade, wir nehmen am 4. Januar auf, Stromausfall in großflächig, sage ich jetzt mal, in Berlin. Und der soll wohl noch bis Donnerstag, heute ist Sonntag, anhalten. Ich bin erstmal völlig irritiert, dass wir so anfällig sind in kritischer Infrastruktur, dass wenn ein nicht Umspannwerk, irgendwie so eine Kabelbrücke brennt, dass mehrere Stadtteile inklusive Krankenhäusern, Altenheimen und so weiter, Ampeln, Mobilfunkmasten tagelang stromlos sind bei Minusgraden. Ich bin völlig irritiert und entsetzt.
Also klar hast du bei diesen kritischen Infrastrukturen immer eine Redundanz eigentlich, aber du kannst eben nicht alles 100% redundant machen. Das geht halt nicht. Ja, also.
Ja, aber dann muss ich doch zumindest in der Lage sein, sowas relativ schnell zu überbrücken. Ich muss doch wissen, dass diese Kabelbrücke offensichtlich sowas von Single Point of Failure ist, dass ich da entweder das Ding komplett in zweiter Montur nochmal im Schrank habe, wenn ich es nicht parallel gleichzeitig aufbauen kann und nur noch umschalten muss. Aber zumindest, dass das Ding innerhalb von einem Tag wieder aufgebaut ist. Also ganz ehrlich,
in der Theorie.
Bis Donnerstag. Alter.
Ja, bis Donnerstag ist schon hart. Aber erinnerst du dich noch, als der Frankfurter Flughafen mal vom Internet abgetrennt war, weil ein Bagger hier die Glasfaserleitung durchgebaggert hat? Das hat auch lange gedauert. Also das war jetzt keine 5 Tage, aber es war trotzdem länger, als man dachte, dass man sagt, hey, die kleben das jetzt schnell wieder zusammen.
Ja, aber ich habe damals noch in Erinnerung, da waren mehrere tausend Glasfaserchen quasi, die alle nochmal gespleist werden mussten.
Ja.
Da bist du erstmal, vor allem musst du ja das richtige Ende zum anderen Ende finden.
Das ist ja gut. Ja. Das wäre schon gut.
Ich habe ja eins mit 3 schwarzen Streifen. Ja, warte mal, ich suche mal da drüben. Das dauert wahrscheinlich allein. Aber nochmal zurück zum Blackout. Wir wollen ja gar nicht über Berlin reden. Ich wollte eigentlich über den Blackout in San Francisco reden. Vom 21.12. Da war nämlich auch Stromausfall und zwar auch komplett, allerdings nicht mehrere Tage. Was da aber zu beobachten war, ist, dass als die Ampeln ausgefallen sind, natürlich viel Stau war. Das ist, glaube ich, jetzt relativ klar. Aber viel Stau ist auch deswegen entstanden, weil selbstfahrende Taxis von Waymo insbesondere, das war zumindest in der Presse hauptsächlich genannt, die Kreuzungen blockiert haben. Denn die sind, nachdem nichts mehr ging, also kein Mobilfunk mehr ging, das heißt, die konnten sich auch nicht verbinden mit irgendwelchen Servern, sind die einfach stehen geblieben. Und zwar da, wo sie gerade waren und haben halt auch Kreuzungen blockiert. Was auch heißt, dass Krankenwagen nicht mehr durchkamen. Jetzt habe ich ein bisschen nachgelesen. Normalerweise ist es so, dass die so eine Art Callcenter haben, wenn was ist und ein Fahrzeug irgendwie meldet, ich bin stehen geblieben. Und dann fahren die weg. Und das ging natürlich nicht, weil teilweise gar kein Empfang war. Und bei denen, wo sie sich draufschalten konnten und das ging, da hat es einfach länger gedauert, weil, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, 3 Leute im Callcenter sitzen, aber 150 Autos irgendwo standen. Jetzt haben die ein Update bekommen, habe ich gelesen. Und jetzt kommt die Frage hinter dieser ganzen Geschichte, die ich mir stelle. Die haben jetzt ein Update gemacht, damit in zukünftigen solchen Fällen die Autos zumindest selbstständig an den Rand fahren. Also die suchen dann die nächste Lücke, bleiben stehen und halten dann dort an. Das finde ich total gut. Aber ich frage mich, haben die sowas nicht bedacht? Also muss ich nicht, wenn ich mit selbstfahrenden Autos auf die Straße gehe, zumindest sagen, was passiert, wenn alles ausfällt? Oder hat da einer gesagt, das passiert eh nicht, das braucht man nicht machen?
Vor allen Dingen ist das ja ein gelöstes Problem. Jede Billigdrohne hat dieses Feature, ja. Also wenn sie die Verbindung verliert, dass sie dann quasi geplant irgendwo runterfliegt und nicht einfach abstürzt oder einfach aufhört und dann nichts mehr macht, ja.
Ja.
Also ist schon sehr, sehr komisch. Ich meine, ihr Backup-Plan war halt, okay, wir steuern die manuell dann irgendwo hin. Ja. Ging halt nicht mehr, weil, ja.
Ja, aber du musst doch auch sowas bedenken, wie du richtig sagst. Ja. Jede billige DJI-Drohne fliegt dann einfach oder landet einfach sicher, wo sie ist. Oder versucht sogar zurückzufliegen, wo sie gestartet ist. Das können die ja auch. Und geht dann runter. Das irritiert mich total, dass man mit, also ohne so einen Notfallplan überhaupt eine Zulassung bekommt. Also du musst doch dann auch sagen, pass auf, im Worst Case, wenn gar nichts mehr an Empfang ist, dann darf der doch nicht stehen bleiben. Oder ist vielleicht das die Antwort gewesen, dass ich gesagt, wenn gar nichts geht, dann bleiben wir stehen, damit nichts passiert. Und irgendeiner, der sich nicht auskennt, sagt, ist vielleicht ein guter Plan. Ist es eben nicht.
Ja, ja, in dem Fall, ja, also dass sie nicht einfach weiterfahren, ist auch okay, aber dass sie zumindest selbst aufräumen, kann man schon von ausgehen, ja, dass das sinnvoll wäre. Ja. Ja. Aber in den USA sind, glaube ich, auch die Reglementierungen für solche Dinge nicht ganz so streng wie bei uns. Also ich hoffe mal, dass alles, was bei uns mit autonomem Fahren zu tun hat, solche Dinge auch mit bedenkt.
Ja, da ist ja die Produkthaftung ist ja auch, glaube ich, komplett andersrum. Also hier musst du vorher beweisen, dass du an alles gedacht hast und sicher bist. Und da ist es, glaube ich, erstmal andersrum. Du kannst erstmal gucken, was passiert und musst dann eventuell Schadensersatz zahlen oder sonst irgendwas. Aber darfst erstmal raus damit. Ja.
Weißt du, was bei mir das größte Zeichen von inniger Freundschaft ist?
Es klingt schon wieder so nach Fangfrage. Nein, ich weiß es nicht und du wirst mir damit subtil mitteilen, dass ich nicht zu deinem Freundschaftskreis gehöre.
Doch, wir machen einen Podcast, das gilt auch, aber ein Zeichen ist, dass ich dir eine Website baue. Ja, also dass ich eine Webseite für dich mache, auch wenn ich dich dann mit der Website verarsche, das ist trotzdem ein Zeichen von großer, großer Liebe, sag ich mal.
Moment. Du möchtest jetzt nicht sagen, es gibt eine Tobias Schrödel irgendwas, die Seite.
Nicht. In dem Fall war es nicht du. Also ein guter Freund von mir, sagen wir der Herbert, also heißt anders, aber Herbert, der wollte ausziehen. Also schon viele Jahre her. Der wollte einfach sich eine neue Wohnung suchen. Hat immer gejammert über seine alte Wohnung und immer sich beschwert und ja, gefällt ihm nicht und alles. Dann habe ich immer gesagt, ja, dann such dir halt eine neue Wohnung, zieh halt aus. Ja, muss ich ja machen. Und weißt du, hat es immer so verschleppt. Und dann irgendwann habe ich eine Website gebaut mit der Domain ist Herbert schon ausgezogen.de. Und auf der Seite kam dann, wenn du draufgegangen bist, ein großes Nein in 10 verschiedenen Sprachen. Immer so random. Halt immer halt eine andere Sprache mit Nein und Yet und keine Ahnung.
Okay. No. Gab's einen Timer oder einen Counter irgendwie so?
Nee, beim Refresh kam immer ein neues Nein. Immer so ganz große Buchstaben.
Ja.
Fand er gar nicht so witzig. Ich fand's super. Ich find's immer nachher super witzig. Jetzt habe ich das gefunden, weil ich habe das selbst programmiert und es gibt tatsächlich einen Service, No as a Service, wo du quasi über eine API anfragen kannst und der dir immer wieder ein neues Nein präsentiert in verschiedenen Sprachen.
Moment, oder es gibt eine Programmierschnittstelle, die dir nur Nein zurückliefert, egal was du hinschickst oder was.
Ja, genau. Du fragst die API an und die gibt dir Nein zurück. In verschiedenen Sprachen.
Ist doch super. No as a Service. Warum?
Ja, für Hallo ist der Herbert schon ausgezogen, Dinge zum Beispiel. Also warum? Da regt mich die Frage schon auf. Hast du noch nie das Bedürfnis gehabt, einfach ein Nein zurückzubekommen? Also ich finde es fantastisch gut. Also es gibt einfach alles im Internet. No as a Service.
Es gibt wirklich alles. Ich kann mich entsinnen, als ich noch bei der, also vor der T-Systems, bei der sogenannten DT-System, Deutsche Telekom Systemlösung, das war um 2001 bis wann hieß die T-Systems später? Egal. Irgendwas um die 2000 in den jungen Jahren. Da haben wir Software gebaut, große Softwarepakete, Java programmiert und die haben allein zum Kompilieren Stunden gebraucht. Und wir haben das meistens dann so ein Release abends gestartet, der lief dann irgendwie so bis Mitternacht durch. Dann haben wir erstmal Pizza bestellt, Pizza gegessen, da lief die Kompilierung immer noch und es dauerte. Und dann haben wir irgendwann mal URL-Suchen gemacht. Also wir haben nach Internetadressen geschaut, die so absurd klingen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es die gibt. Und es war erstaunlich, wie viel damals schon weg war. Mhm. Natürlich haben wir auch, muss ich sagen, jetzt versaute Namen genannt, also keine Ahnung, supergroßebrüste.com oder sonst irgendwas. Und das war natürlich da in dem Bereich sowieso alles weg. Aber selbst völlig Gaga-Zeug, wo du dir dachtest, da kann es keine Webseite zu geben. Ja, doch, gibt's. Es gibt alles im Internet. Also das vielleicht auch mal für den einen oder anderen. Einfach mal im Browser oben eintippen. Völlig absurde Namen, ja. hinten.com dranhängen und gucken, was rauskommt. Es ist manchmal echt witzig.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass du bei mir rauskommst, ist relativ hoch, weil ich habe viele von diesen Schrottdomains. Ich habe auch mal bei einem Dänik-Partner gearbeitet und dann gab es tatsächlich früher, also ist auch lange her, hast du in der Früh eine E-Mail bekommen mit allen Domains, die am Vortag registriert wurden.
Ah.
Und da hat man auch reingeschaut, das war auch immer sehr witzig, immer sehr interessant zu sehen.
Ja, vor allem glaube ich, dass man dann auch die eine oder andere Idee kriegt und sagt, hey, die nehme ich auch, der hat jetzt DE genommen, ich nehme mir das als com oder sonst irgendwas, oder?
Ja, ja.
Was also, ist denn deine witzigste URL?
Blödmann.de.
Blödmann.de
ist aber mit Umlaut.
Ach so, okay, ja.
Leider
ja, mit Umlaut. Okay. Also ich habe für meinen Bruder, also ich bin ja Halbschwede und mein Bruder zelebriert das
sind
ja.
Sind Sie
der
Schwede?
Ja, genau. Und ich sag ja. Also Halbschwede. Und mein Bruder natürlich auch. Und der zelebriert es, der hat auch den Spitznamen der Schwede. Der macht ja auch, da macht er oder heute noch Radio bei M94.5, das ist so der Ausbildungskanal in München. Für KommunikationswissenschaftlerInnen, sagt man ja. Und für ihn habe ich damals www.alter-schwe.de registriert. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das ist mein. Aber Blödmann ist auch nicht verkehrt. Passt.
Ich weiß gar nicht mehr, was drauf läuft. Ich glaube, ich habe gar nichts mehr drauf laufen. Die läuft ins Leere. Ja, läuft nirgendwo hin. Schade. Muss ja wieder was machen.
Ja. Die Shownotes. Machen. Die Shownotes findet man auf blödmann.de.
Oder einfach ein Foto von dir. Je nachdem. Irgendwas. Mir fällt schon was ein.
Ja,
mir fällt schon.
Pass auf. Ich grätsch mal kurz rein, bevor wir mit den letzten Technikthemen weitermachen in unserer 100. Folge. Tara, tara. Ich habe nämlich gemerkt, du hast gerade dreimal tatsächlich gesagt. Ah. Und das wären 15 Euro gewesen. Und ich habe es davor auch mindestens einmal gesagt, ist bei mir im Kopf sofort mit einem Klick angekommen. Aber es zählt ja nicht mehr. Wir haben gesagt, für alle, die Regeln nicht kennen, also ich sagte ganz, ganz häufig tatsächlich. Das fiel mir irgendwann auf und dann haben wir einfach mal wir haben das Transkript eines Podcasts mal durch eine KI laufen lassen, beziehungsweise einfach in Word dann zählen lassen, wie oft ich tatsächlich gesagt habe und da waren über 20. Und um das zu reduzieren, gab es eine Wette für unsere 4 Folgen im Dezember. Jeder, also Rüdiger und ich, der einmal tatsächlich sagt, zahlt dafür 5 Euro. Und die ersten 3 Folgen habe ich also richtig Gas gegeben. Habe ich 44 Mal, da war ich also bei 220 Euro schon. Und dachte mir, alter Falter, das wird richtig teuer. Und habe mich dann aber echt zusammengerissen. Also es ist wirklich so, ich merke, ich beim Fernsehgucken, wenn jemand tatsächlich sagt, zuck ich zusammen. wenn du es sagst, wenn ich sag im normalen Gespräch beim Bäcker oder sonst irgendwas, unterbreche ich mich bei Taz und sag was anderes.
Wenn du davon träumst, wachst du auf. Ja. Wenn einer das einen Traum tatsächlich hat, wachst du sofort auf?
Das noch nicht. Aber ich habe die Endzahlen, Rüdiger, und für alle Hörerinnen und Hörer. Im Dezember habe ich in den 4 Folgen 45 Mal tatsächlich gesagt, das sind 225 Euro. Und Rüdiger hat 25 Mal tatsächlich gesagt.
Okay, na doch, ich sage das doch öfter, als ich dachte.
Ja, du bist gar nicht so weit weg von mir, muss ich sagen. Also ich bin da auch, aber man hat auch gemerkt, dass ich am Ende wirklich radikal drauf verzichtet habe und meine Worte bewusst gewählt habe. Aber
dann hat's ja funktioniert. Dann hat's ja funktioniert.
Genau. Was habe ich jetzt gesagt? Wie viel hast du? 25 Mal?
25.
Das heißt,
25 und du 45, genau.
125 Euro für dich und 225 für mich. Jetzt muss ich dazu sagen, ich gebe jetzt einfach bekannt, wem ich spende. Muss aber dazu sagen, ich habe nach den ersten 2 Folgen hier in der Familie schon gesagt, Leute, das wird sehr, sehr teuer und habe damit gerechnet, dass ich bis zu 400 Euro bezahlen muss, weil das war also hochgerechnet, käme das hin, ist jetzt nicht passiert, aber ich habe die ganze Familie schon aussuchen lassen, wem wir einen Huni spenden. Und damit jetzt keiner enttäuscht ist, erhöhe ich meine Spende auf 400 Euro.
Wow.
Und sehr cool. Werde jetzt hier mal bekannt geben, wer jeweils 100 Euro von mir bekommt. Also die Familie hat ausgesucht, ich sage jetzt nicht, wer was gesagt hat, aber die dreimal 100 Euro gehen einmal an die Klinik Clowns, an C. Shepherd und an Trudis Peppelstube oder sowas. Die peppelt irgendwie irgendwelche Hunde oder Katzen auf, die irgendwo gefunden werden und nicht weiterkommen. Und meinen 100er spende ich, und jetzt wird Rüdiger sagen, ja klar, was sonst, an die Alzheimer-Forschung. Und zwar, und deswegen erzähle ich das jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher, weil ich das eine grandiose Idee finde, also nicht nur wegen der Forschung von Alzheimer, sondern das Projekt dahinter, denn das gibt's jetzt zum dritten Mal, wird das veranstaltet. Und zwar heißt es, ein Picasso für 100 Euro. Es gibt eine Organisation, die jetzt zum dritten Mal ein Original Picasso verlost, und zwar an jeden, der für 100 Euro ein Los kauft. So, das heißt, du hast eine 1 zu, keine Ahnung, 250.000 Chance, für einen Huni einen echten Original-Picasso zu kriegen, der eine Million wert ist, auf gut Deutsch. Und die nehmen aber dann im Endeffekt, keine Ahnung, 3 oder 4 Millionen ein. Und das haben sie zweimal gemacht und jedes Mal irgendjemand anders gespendet. Dieses Jahr ist es für die Alzheimer-Forschung. Und ich habe dafür schon ein Los gekauft und die 100 Euro quasi gespendet. Und mit ein bisschen Glück darfst du irgendwann mal zu mir kommen und in meinem Hobbyraum den Picasso begutachten.
Also ich drück dir die Daumen, Tobi.
Danke. Aber ich finde das eine super Idee, wie man auch Spenden anlocken kann, weil Leute aus der ganzen Welt jetzt hier einen Huni oder manche wahrscheinlich mehrere Lose auch kaufen, um die Chancen zu erhöhen, logischerweise, spenden. Und diesmal, wie gesagt, Alzheimer-Forschung. Ich sag's nochmal, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber es ist für die Alzheimer-Forschung.
Ich freue mich ja, dass kein Euro zum FC Bayern geht schon mal. Ja, hätte auch sein können.
Nein, wir wollten ja spenden, wer es braucht.
Ja, klar. Ehrlich gesagt. Klar. Ja. So, jetzt hast du natürlich mit deinem Drauflegen auf 400 Euro, mit meinen 125 Euro, dann brauche ich ja nichts mehr spenden, oder? Und dann haben wir ja eigentlich schon den Betrag.
Nee, die 125, die zahlst du, Alter. Nix.
Nein, keine Sorge. Ich runde auch auf 200 Euro und habe was rausgesucht. Und zwar gibt's ein Krankenhaus in München, München Klinik nennen die sich, und die sammeln Spenden für Kinder. Und das kommt auch 100% den Kindern zugute. Das ist auch wichtig, dass da keine Verwaltungskosten oder sonst was noch entstehen oder sowas. Und die richten damit die Kaffeeküche ein, kaufen Spielsachen, kaufen Dinge, die den Aufenthalt von Kindern im Krankenhaus ein bisschen erträglicher machen. Und das war der Wunsch in meiner Familie, dass man das in diese Richtung gibt. Und dann super, füge ich mich natürlich. Dann
haben wir, ja, toll. Ja, also ich mache noch, ich pack irgendwie in die Shownotes irgendwie so, keine Ahnung, Überweisungsträger oder sonst irgendeine Bestätigung, damit die Leute auch wissen, dass es passiert ist.
Ja, natürlich.
Sehr schön. Zurück zur Technik, oder?
Zurück zur Technik. Ja. Ich hab noch was gefunden. Ja, es ist wieder so ein Downer-Thema. Ja. Kein KI.
Überraschend.
Hast du schon mal gehört, Automatic Content Recognition?
OCR kenne ich, Optical Content Recognition gibt es. Ja. Also Texterkennung bei Scans zum Beispiel, aber
ist vielleicht verwandt, aber da bei ACR geht es um ein Feature von deinem Smart TV. Beim Fernseher. Mir war das nicht bewusst. Also ich wusste schon, dass diese Smart TVs relativ viel Informationen an den Hersteller senden.
Ja, absolut.
Ich dachte, es sind auch viele Metainformationen. Keine Ahnung, wann hast du ihn eingeschaltet, wie lang war der an und solche Sachen. Es geht aber viel weiter.
Ja, welchen Kanal so guckst du und so weiter.
Genau, es geht aber noch viel, viel weiter, denn die machen einen Screenshot regelmäßig, machen einen Fingerabdruck von diesem Screenshot. Das reicht denen schon, um zu wissen, was du genau anschaust. Und das funktioniert nicht auf, sag ich mal, in der TV-App oder sowas, sondern es funktioniert quasi auf der HDMI-Ebene. Sprich, wenn du deine PlayStation angeschlossen hast, dann sehen die auch, welches Spiel du spielst. Oder wenn dein DVD-Player angeschlossen hast, dann sehen die auch, welchen Film du schaust. Weil der Fernseher selbst den Screenshot macht, einen Hash oder einen Fingerabdruck macht und den an den Hersteller schickt. Und das wirklich häufig. Also so alle, also da gibt es Hersteller, die machen es alle 15 Sekunden, der andere macht es alle Minute oder alle 500 Millisekunden. Das ist ganz unterschiedlich.
Okay, jetzt ganz kurz mal zurück. Wenn ich einen Screenshot mache ist das ein Bild, ein JPEG oder was auch immer, Format spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wenn ich darauf einen Fingerabdruck in Form eines Hashwertes machen, heißt das, ich gehe durch die Datei, die JPEG-Datei, die das Ganze auch komprimiert hat, logischerweise. Da kommt was kommt eine Zahl raus, sage ich mal, also ein Hashwert raus, der sagt, damit ich
also,
ein identisches File. Moment, ganz kurz. Achso, wir sind nicht sicher, dass es ein Hash ist?
Nee, es steht nur Fingerabdruck. Also das Fingerabdruck kann ja auch sein, dass sie Teile, Bereiche vom Bild nehmen, um den Film zu identifizieren. Ja, weil bei einem PlayStation-Spiel beispielsweise wird das schlechter funktionieren, weil sich natürlich das Bild bei jedem Spieler unterscheidet. Ja.
Richtig, und der Film ist immer gleich. Also Die Hard guckt bei dir genauso aus wie bei mir.
Genau, genau. Und wenn du dann Teil von dem Bild rausnimmst und vielleicht machen sie auch das, deswegen weiß ich nicht, ob das ganze Bild gemacht wird, ist auch wurscht. Mir geht es mehr darum, dass der Fernseher an sich regelmäßig schaut, was auf ihm abgespielt wird. Und das ist natürlich dann an der Stelle, sehen die auch alles. Weil wenn du quasi das nimmst, was du siehst, also das, was der Bildschirm ausgibt und diese Information weiterschickst, ist da auch alles mit dabei.
Okay, jetzt mal, bevor wir hinkommen, warum machen die das? Ich habe davon gelesen, dass die Daten übertragen werden, dass auch ab und zu ein Screenshot gemacht wird, wenn der Fernseher verbunden ist, logischerweise, sonst geht's ja nicht, aber heute sind die das alles, weil sonst läuft deine Netflix-App drauf nicht.
Genau.
Dem muss ich ja zugestimmt haben.
Genau. Habe ich das? Das hast du. Also wenn du den Fernseher zum ersten Mal installierst, dann fragt er dich natürlich, willst du das alles machen? Und du hast einen neuen Fernseher gekauft, du hast den gerade aufgehängt, du willst jetzt einfach sehen, wie geil ist das Bild wirklich? Ist es wirklich so gut wie im Laden? Und klickst auf OK. Die gute Nachricht ist, du kannst es ausschalten. Also du kannst es bei allen Fernsehern deaktivieren. In den Optionen, das heißt halt immer ein bisschen anders, sage ich mal, Datenschutz oder teilweise sagen sie auch, das nennt sich irgendwas mit Videoinhalte übertragen oder sonst was, aber du kannst es ausschalten.
Okay, weißt du seit wann es das gibt? Weil ich habe mein Smart TV, jetzt halte ich fest, ich habe letztens geguckt, der ist von 2005. Und ich meine, es war damals das High-End Gerät.
Das ist noch ein Diesel.
Das
ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. 2005.
Okay. Ja. Und ein Samsung hat damals wirklich das teuerste vom teuersten mit dem besten. Und der läuft einfach. Und der hat eine Fernbedienung, die immer noch, ist immer noch die Original-Fernbedienung. Auch die ist nicht kaputt und läuft. Und ich tausche den nicht aus. Das einzige Problem ist, der hat keine Apps. Also, es gab so einen App-Store, den haben sie ab. Mittlerweile sind sie auf Tizen umgestiegen bei Samsung. Ich habe da noch das davor. Diese Plattform gibt's gar nicht mehr, die wird gar nicht mehr unterstützt. Das heißt, ich krieg auch keine Apps und Ähnliches. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann einen USB-Stick hinten reintun, auf dem irgend so ein MP4-Film von mir ist. Den kann ich dann darauf gucken. Aber auch der Player ist, von 2005
halt. Rudimentär, ja.
Das merkst du schon. Aber solange das Bild ist phänomenal, wirklich phänomenal, auch wenn er nur 720p hat. Ich bin total zufrieden. Ich werde mir keinen anderen kaufen. Das heißt, ich habe es noch nicht, kann es nicht nachprüfen. Nee,
ich glaube so, also 2020 mindestens, wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter vorne, aber wenn du jetzt in den letzten 5 Jahren einen Fernseher gekauft hast, dann hat er das. Und zwar herstellerunabhängig, die machen das alle.
Krass.
Ich bin also bei 2005, Tobi, ohne Scheiß. Also fernsehmäßig würden wir überhaupt nicht zusammenkommen. Das geht ja gar nicht.
Ich glaube, wir sind auch von den Inhalten getrennt.
Brutal.
Bei dir eher Marvel, vermute ich. Oder was heißt vermute ich, weiß ich ja auch.
Star Wars, Marvel.
Das ist üblicher. Bei mir läuft ein echter Wiener, geht nicht unter.
Karl Merkatz. Auch bei 720p würde ich auch eher sowas schauen.
Ja. Der Karl Merkatz, glaube ich, war von deutlich vor 720p.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, also ich schaue schon auch aktuelle Filme. Aber so dieses Marvel-Universe-Dings ist nicht mein Ding.
Also schaut mal in die Einstellung vom Fernseher rein, kann man ausschalten. Klar, dem das Internet wegnehmen ist eine Option, aber sind wir ehrlich, weil die meisten Leute nutzen natürlich diese Komfort-Features wie die Netflix-App direkt auf dem Fernseher.
Ja.
Schöner ist natürlich, wenn du es auf deinem externen Gerät hast, auf deinem Fire TV-Stick oder Apple TV und der Fernseher.
Schau mal, aber das wäre doch mal so eine Funktion für eine Fritzbox, dass man, ich meine, der schickt ja irgendwas an eine feste IP-Adresse vermutlich. Und die kannst du ja theoretisch.
Oder an der Domain wahrscheinlich eher, aber ja. Könnte man wahrscheinlich blocken, ja.
Genau, und das wäre natürlich gar nicht verkehrt, wenn man sowas sehr einfach über die Oberfläche einfach sagt, hier, bupp, der darf nichts, der darf Netflix und sonst nichts anderes.
Bin mir aber sicher, dass sie das in der Form blockieren, dass du dann auch keine Apps mehr runterladen kannst, weil du lädst das ja auch aus dem Samsung Store zum Beispiel. Du kannst ja da auch keine Netflix-App irgendwie über einen USB-Stick drauf machen. Mhm. Das heißt, du brauchst im Endeffekt ja den Connect zum Hersteller. Zumindest für die Installation von Apps oder Aktualisierung.
Ja, wobei wahrscheinlich diese Bilder über einen anderen Port laufen, irgendwo woanders hin. Also das kann man dann schon, aber das ist dann wieder für Lieschen Müller vermutlich zu Hause, genau. Für die Oma nicht zu machen. Schade.
Und dann, eigentlich. Da fällt mir was ein in dem Kontext. Ich habe an einem Fernseher einen Apple TV hängen. Mhm. Und jetzt gab es Updates für diese ganzen Apps, also für Netflix und für was weiß ich, musste es aktualisieren. Und hast du schon mal auf dem Apple TV dein iCloud-Passwort eingeben müssen? Das ist wirklich der letzte Scheiß. Ich frage mich, wer hat das designt? Ohne Witz.
Warum?
Also, ja, du hast ja diese Fernbedienung mit Touch. Und ja. Dann hast du eine Bildschirmtastatur auf dem Apple TV, die aber nicht wie beim Handy ist, sondern ist eine lange Linie von A bis Z.
Ach, du
mit 1 und 1 bis 0. Ja. Und Sonderzeichen.
Das ist bei Sky auch bloß nicht waagrecht, sondern senkrecht. Ich drehe jedes Mal durch.
Wer designt sowas? Also ja. Man kann es wohl irgendwie umstellen. Ich habe es noch leider nicht gefunden, aber ich reg mich jedes Mal wieder auf. Wie bescheuert kann man sein? Also wie userunfreundlich kann man es machen? Gib mir doch einen QR-Code, dass ich mich vom iPhone anmelden kann. Oder aber irgendwas.
Den gibt's doch typischerweise auch. Nee, aber wenn ich die Apple TV Plus App auf einem Fire TV Stick installiere, dann geht das mit QR-Code.
Da geht's, genau. Aber das Apple TV selbst kann es nicht.
Ach, Quatsch.
Also ich drehe jedes Mal wieder durch. Also das ist schon so weit, dass ich sage, bevor ich das Passwort eingebe, mache ich aus und gehe ins Bett. Ja. Also, so viel Bock habe ich darauf, das Passwort einzugeben.
Ja. Also bevor du wieder in die Luft gehst, du musst ja dann auch wieder runterkommen, wenn du in die Luft gehst, was mich zu meinem nächsten Thema führt. Überleitung. Vor kurzem, nämlich am 20. Dezember des letzten Jahres, also ein paar Tage her, ist das erste Mal ein Flugzeug gelandet mit einem Notfallsystem, nämlich als der Pilot oder die Pilotin oder beide, wie auch immer, bewusstlos geworden sind.
Aber Moment, also Flugzeug haben wir schon lange einen Autopiloten, der kann wahrscheinlich auch schon lange landen, oder?
Ja, aber selbst initiiert eben nicht. Also es gibt so einen Landepiloten, dem werden die Piloten auch anschalten und sitzen ja trotzdem daneben und bewachen den und können im Notfall eben eingreifen. Aber hier ist es andersrum. Es gibt einen von Garmin, gibt es ein Autolandesystem. Und dieses Autolandesystem aktiviert sich, wenn entweder vom Piloten über längere Zeit gar nichts mehr gemacht wird, also kein Knopf gedrückt wird und kein Hebel gedrückt wird oder sonst irgendwas. Oder wenn Druckabfall ist und dann nichts passiert. So. Und es handelt sich hier um eine Beechcraft Super King Air 200. Weiß jetzt nicht, so ein Privatflieger, jetzt nicht, kenne ich mich nicht aus. Aber da ist genau das passiert. Gegen 2.20 Uhr am Nachmittag, also 14.20 Uhr am Samstag, dem 20. Dezember, kam nämlich auf dem Flughafen Rocky Mountain Metropolitan Airport in Colorado plötzlich über Funk eine robotische Stimme, weiblich klingend, die sagte, pass auf, wir haben hier einen Piloten, der ist nicht ansprechbar und ich lande jetzt dieses Flugzeug auf Landebahn 30, bitte macht Platz. Und dann kam der Flieger, also das wird dann natürlich freigegeben, logischerweise, wenn normalerweise ein Pilot, eine Pilotin einen Notfall meldet und dann ist dieses Flugzeug hier problemlos gelandet, schaltet danach alle Motoren auch ab, damit die Feuerwehr auch dann an den Flieger rantreten kann. Und es waren zwei Personen an Bord. Laut den Informationen, die sind völlig problemlos und ohne Verletzungen dann da rausgekommen. Und tatsächlich war wohl der Pilot, die Pilotin, das wird hier nicht klar, wer es war, bewusstlos aufgrund eines Druckabfalls.
Unfassbar.
Ja, es war das erste Mal, dass dieses System in real life quasi eingesetzt wurde, wie auch immer, und nicht in einem Testszenario. Also,
aber jetzt schau mal, Tobi, super. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Smart Cars, die sich mal peilen, sich aus dem Weg zu schaffen, um einen Krankenwagen durchzulassen. Auf der anderen Seite haben wir ein smartes Flugzeug mit einer KI, das selbstständig gelandet. Also da ist schon noch ein Unterschied.
Ja, das stimmt. Aber ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht noch eines erklären, weil es vielleicht den einen oder anderen interessiert. Ich fliege ja relativ viel. Ich habe bei Flightradar24 so ein Pro-Account auf der App. Das heißt, ich kann immer sehen, wo mein Flieger ist. Ich weiß genau, welches Flugzeug fliegt gerade, um mich von Berlin nach München zu bringen. Ist es schon im Anflug? Das heißt, ich weiß, der hat auf Garantie Verspätung, ohne dass es bei der Lufthansa schon angezeigt wird und ähnliches. Das hilft mir sehr, auch zu wissen, wann landen wir und so weiter und so fort. Da kann man Alerts eingeben. Das heißt, du wirst von der App informiert, wenn, keine Ahnung, Maschine XY startet, egal wo die startet, ob die in Paderborn in die Luft geht, nicht in die Luft geht, in Paderborn startet oder in
die Luft steigt.
Ja, genau. Oder sonst was. Du kannst aber auch einen Alert setzen auf 7700. Es gibt nämlich die Squawken, so nennt man das. Du hast einen Transponder, der sagt also, in welcher Höhe du bist, welche Geschwindigkeit du hast, welche Himmelsrichtung du hast. Und so kannst du jedes Flugzeug tracken und das macht halt Flightradar. Und da siehst du jedes Flugzeug und kannst drauf gucken. Und wenn die 7700 squawken, heißt es, die haben einen Emergency. Das heißt, alle Flugzeuge, die diesen Code schicken, haben irgendwas. Da ist, die wollen notlanden, weil ein Herzinfarkt an Bord ist oder Triebwerksausfall. Spielt überhaupt keine Rolle. 7700 ist, hier ist was nicht in Ordnung. Und das kannst du auch machen. Dann notifiziert dich die App jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt ein Flugzeug ein Problem hat. Und du kannst sofort draufklicken und gucken, was es macht. Also, dass es schleifend dreht und Höhe ändert oder da auf einen anderen Flughafen zusteuert und landet oder ähnliches. Auch wenn du nicht mitkriegst als Normalmensch in der App, was tatsächlich an Bord das Problem ist. Aber es gibt ja immer so Leute, die da Spaß dran haben. Ich habe es auch mal ein bisschen gemacht, aber es ist erstaunlich, wie oft Notfälle passieren. Also mehrere am Tag kriegst du damit. Und dann landet der halt irgendwo früher oder geht runter und fliegt nicht bis Peking, sondern geht in Alanati schon runter oder sonst irgendwas.
Ich weiß gar nicht, wie ich das sehen will, wie viele Notfälle es da gibt.
Es gibt ja auch andere. Also man kann, vielleicht muss man raussuchen, das verlinken. Es gibt ja verschiedene von diesen Transponder-Nummern, die unterschiedliche Sachen bedeuten. Und dann kann man immer mal gucken, wenn irgendwas passiert. Oder auch, du kannst die Air Force One tracken. Also du kannst ja zum Beispiel immer eine Info geben lassen, wenn Donald Trump in die Luft geht oder auch Elon Musk. Also da gab es ja mal diesen Fall auf Twitter, jetzt X, wo irgend so ein junger Kerl, ein Student war es, glaube ich, so ein Twitter-Account hatte, der Elon immer gezeigt hat, wann Elon Musk sein Flugzeug startet und wann es wieder landet und wo. Und der wurde gesperrt, ne, vom Elon. Das fand er dann nicht so schön. Also Privatsphäre, nee, alle anderen.
Ja, Freedom of Speech schon, aber nicht wenn es um ihn geht.
Nee, genau. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Mark Zuckerberg, der die Handwerker mit Knebelverträgen unterschrieben ließ, dass die nicht mal erzählen dürfen, welche Farbe die Fliesen in seinem Bad haben.
Ja. Das sagt schon einiges aus, ja. Das sagt einiges aus. Ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die App schaue ich mir mal an. Ich habe keinen Pro-Account, brauche ich auch nicht, aber gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich würde sagen, Tobi, nochmal danke für die letzten 100 Folgen. Hat immer Spaß gemacht. Also meistens Spaß gemacht. Ja, ab und zu hat Spaß gemacht.
Weißt du, ich hatte gerade im Kopf, ich habe letztens einen Film geguckt und da sagte jemand, der auch ein Lob abbekommen hatte, sagte, ich werde diese Worte mein Leben lang ehren. Und das wollte ich bei dem, gerade wie du angefangen hast, habe ich mir gedacht, das sage ich ihm jetzt auch. Aber je weiter du kamst, deswegen, nee, hat er nicht verdient.
Ja, aber mir hat es schon okay. Das
meistens
ist okay.
Auch Spaß gemacht, Rüdiger.
Sehr gut.
Und ich freue mich, wenn wir die 200 oder 250 irgendwann mal auch schaffen.
Das schaffen wir auf jeden Fall. Jetzt wünschen wir den Zuhörenden viel Spaß mit den nächsten 4 Folgen mit Gästen. Und ich sage, danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.